HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Nach Paris und Brüssel ist Warschau Antrittsbesuch Nummer 3 für Außenministerin Baerbock.
Wir haben auch offen über das Thema Rechtsstaatlichkeit gesprochen.
Annalena Baerbock kommt und erklärt forsch und frei von der Leber weg, was sie von ein paar Themen hält. Zur Atomkraft zum Beispiel, die findet sie überhaupt nicht grün.
Eine gemeinsame europäische Außenpolitik ist für mich nicht die Summe des kleinsten gemeinsamen Nenners.
Liebe Annalena,
ich habe mich sehr über Ihre Ambitionen gefreut, die EU-Außenpolitik zu stärken und unsere Werte und Interessen zupackender zu vertreten.
Das bedeutet, dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann, weil sie eben die Vorgaben des europäischen Energierechts nicht erfüllt.
Sie setzt den ein oder anderen Akzent und jetzt ist eben die Frage, ob das auch in Zukunft gut sein wird, denn da gibt es deutliche Differenzen zu dem, was der Bundeskanzler sagt.
Wertegeleitet soll sie sein, die neue deutsche Außenpolitik, und deshalb immer ein Zusammenspiel von Dialog und Härte. Das sagt wörtlich Annalena Baerbock, die neue grüne Chefdiplomatin. Und nicht zufällig bleibt da vor allem das Wort Härte haften. Ein Wort, das Baerbocks Koalitionspartner Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD bislang nicht im Munde führt. Es müsse ein Miteinander auch mit Regierungen geben, die ganz anders sind als die unsrige, sagt Scholz, der in seiner Eigenschaft als sozialdemokratischer Bundeskanzler ja auch ein Erbe des lupenreinen Pragmatikers Gerhard Schröder ist. Aber Scholz beruft sich außenpolitisch auf die älteren SPD-Kanzler Brandt und Schmidt, die in ihrer Ostpolitik einen Wandel durch Annäherung erreicht hätten. Verbaut man sich also den Weg durch zu viel Härte? Oder verrät man Werte und Menschen durch zu viel Annäherung? In der neuen Koalition ziehen womöglich zwei an einem Strang in verschiedene Richtungen. Wer hat recht? Wer setzt sich am Ende durch? Und wo genau hat Diplomatie ihre Grenzen? Wandel durch klare Kante? Die neue deutsche Außenpolitik, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn auf schwierigem Terrain in Polen, wo sowohl der neue Bundeskanzler als auch die neue Außenministerin in den letzten Tagen ihre Antrittsbesuche gemacht haben. Unser Korrespondent Jan Palukat hat die beiden dabei beobachtet und anschließend auch mit Beobachtern auf der polnischen Seite gesprochen.
Szymon Szynkowski-Welsenk war beim Warschauer Treffen Morawiecki-Scholz auch hinter den Kulissen dabei. Der PiS-Politiker im Range eines Vize-Außenministers beschrieb die Begegnung im Fernsehsender TVN so. Alle harten Themen auf den Tisch, gleich vom ersten Besuch an, ohne Höflichkeit. Zwei professionelle, pragmatische Politiker, die möglichst viel Zusammenarbeit ausloten wollen, aber auch Unterschiede zwischen beiden Regierungen definieren. Harte Themen kamen aber nicht nur hinter verschlossenen Türen auf den Tisch, sondern auch vor der Presse beim Doppelantrittsbesuch von Scholz am Sonntagabend und Außenministerin Baerbock bereits am Freitag.
Wir haben auch offen über das Thema Rechtsstaatlichkeit gesprochen. Und auch wenn es unbequem ist, aber das macht starke Freundschaften aus, sich auch unbequemen Fragen zu stellen.
Wobei die Liste strittiger Fragen ziemlich lang ist. Sie reicht weit über den Rechtsstaat hinaus. Allenfalls beim Thema Ostgrenze und Migration stellte sich am Sonntag Kanzler Scholz weitgehend hinter die polnische Regierung, während die Außenministerin zuvor angemahnt hatte.
Die internationalen und europäischen Verpflichtungen beim Schutz vor Verfolgung gelten für uns alle. Und das heißt, sie müssen auch hier in dieser Situation Standard sein.
Ob nicht in Betriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 oder Bremsen in der Klimapolitik, mehr Polnischunterricht für Landsleute in Deutschland oder der Warschauer Widerstand gegen die im Koalitionsvertrag formulierte Idee, die EU zu einem föderalen Bundesstaat hin zu entwickeln. Die polnische Deutschlandpolitik scheint derzeit vor allem aus Forderungen an Berlin zu bestehen, die ins Leere laufen. Außenminister Rau im Beisein Baerbocks. Ein Bereich, in dem wir von der deutschen Regierung gute und konkrete Zusammenarbeit erwarten, ist die Frage der Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung die Bereitschaft, sich dieser Verantwortung zu stellen, auch in Form von Gesprächen über Rückerstattung und Wiedergutmachung. Darauf ging Baerbock vor der Presse gar nicht ein, Scholz aber schon.
Sie kennen die deutsche Haltung zu den Fragen, die Sie auch angesprochen haben. Wir haben Verträge geschlossen, die gültig sind und die Fragen für die Vergangenheit und die Entschädigungsleistungen geregelt haben. Das ist sehr gut so, dass das gelungen ist.
Tenor einiger polnischer Kommentatoren: Die Beziehungen der EU-Partner liegen politisch so gut wie am Boden. Allenfalls der Umstand, dass die deutschen Spitzenpolitiker sobald nach Amtsantritt Polen besuchen, lasse sich auf der Habenseite verbuchen. Der auch jetzt wieder vielbeschworenen Partnerschaft fehlt es an Inhalten. Der Politikexperte Łukasz Polinciusz kritisiert im Sender Tok FM dabei besonders die eigene Diplomatie. Wenn ich überhaupt die letzten Besuche nicht nur deutscher, sondern auch anderer EU-Politiker hier beobachte, habe ich den Eindruck, dass sie durch die polnische Quasi-Diplomatie von oben herab behandelt werden. Sie suchen die Konfrontation, ich sehe keinen Wunsch nach Dialog. Und Deutschland? Die frühere Bundesregierung trat in Warschau bisweilen bis an die Grenze der Selbstverleugnung moderat und kompromissbereit auf. Noch Angela Merkel sprach sich bei ihrem Abschiedsbesuch in der Rechtsstaatsfrage für weiteren Dialog aus und dagegen, den Konflikt vor Gerichten zu lösen. Dialog will erklärtermaßen auch die neue Bundesregierung.
Wo Zuhören manchmal wichtiger ist, als selber viel zu sagen.
Doch scheint dabei Klartext, jedenfalls für den Anfang, stärker gefragt. PiS-Chef Kaczynski hatte es geahnt. Nach Lektüre des Koalitionsvertrags warnte er, hier würden neue Deutsche antreten, denen die frühere historisch bedingte Selbstbeschränkung fremd sei. Eine gute Nachricht sei das nicht.
So, und diese Eindrücke von polnischer Seite, die unser Korrespondent Jan Palukat gerade für uns zusammengefasst hat, wollen wir jetzt aus deutscher Sicht ergänzen. Denn für die Berliner Hauptstadtbüros für deutscher Medien gab es, wie meist in solchen Fällen, die Möglichkeit, eigene Leute zu schicken, die in Begleitung der Bundesaußenministerin bzw. des Bundeskanzlers und im engen Kontakt mit ihnen die jeweilige Reise aus Sicht der deutschen Delegation verfolgen konnten. Tobias Schulze, der für die Tageszeitung die Taz das Auswärtige Amt beobachtet, gehörte zum Beispiel zur journalistischen Begleitgruppe bei den Antrittsbesuchen von Annalena Baerbock in Paris, Brüssel und Warschau. Guten Tag, Herr Schulze.
Guten Tag.
Welchen Eindruck haben Sie bislang vom Auftreten und vom Stil der neuen Bundesaußenministerin?
Welchen Eindruck? Ja, es ist nur ein erster Eindruck, aber ich würde sagen, auffallend ist, sie hat einen gewissen Tatendrang. Also sie hat schon richtig Lust auf diesen Job. Sollte man natürlich haben, wenn man neu antritt, aber nach den letzten Monaten war ja wirklich viel Wahlkampf, Koalitionsverhandlungen und nahtlos geht es jetzt weiter mit dem Regieren. Da fand ich schon überraschend, wie sehr sie gesprüht hat, jetzt da wirklich loszulegen. Ich fand es jetzt auch souverän gemacht bei den ersten öffentlichen Auftritten. Vielleicht hat mal an ein, zwei Stellen das richtige englische Wort noch gefehlt oder sowas. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das wird wohl schwierig. Und inhaltlich, da hat man vielleicht in Nuancen auch schon gemerkt, es ist ein bisschen ein anderer Wind, ein bisschen deutlichere Worte, da wo Kritik aus ihrer Sicht nötig ist. Und nicht zuletzt Klimapolitik ist ein Thema, das sie mit ins Amt nimmt. Klimaaußenpolitik will sie betreiben. War in Warschau nicht so sehr Thema, Paris, Brüssel, da aber schon.
Sie und die anderen Journalistinnen und Journalisten, Herr Schulze, die mitgereist sind, hatten ja auch Gelegenheit, vorher und nachher im Flugzeug mit der Außenministerin zu sprechen über ihre außenpolitischen Ideen. Leider darf nicht alles aus diesen Gesprächen, das ist in der Regel die Vereinbarung, hinterher auch veröffentlicht werden. Aber können Sie uns immerhin einen Eindruck davon vermitteln, inwieweit Frau Baerbock tatsächlich eine andere Art von Außenpolitik machen will, als wir sie bisher von deutscher Seite kannten?
Ja, also sie steht schon zu dem, was sie angekündigt hat. Sie hat ja im ersten Taz-Interview als designierte Außenministerin zum Beispiel gesagt, sie will aufhören mit dem beredten Schweigen in der deutschen Außenpolitik, also Probleme wirklich ansprechen. Und ich habe den Eindruck, dass das stimmt. Das ist nicht nur Gerede, da will sie wirklich was anders machen als bisher. Man kann jetzt aber auch nicht erwarten, dass sie mit dem Holzhammer überall hinläuft und alles umwerfen wird. Also ich glaube, die Bemühung, immer den diplomatisch richtigen Ton zu treffen, gerade auch bei den Antrittsreisen, wo man vielleicht nicht komplett mit der Tür schon ins Haus fallen will, diese Bemühungen sind schon auch da. Und da bin ich gespannt drauf am Ende, wie wird der Mittelweg wirklich aussehen.
Alle harten Themen auf den Tisch, gleich vom ersten Besuch an ohne Höflichkeit. Diese Beschreibung haben wir eben aus dem Munde des polnischen Vizeaußenministers gehört. Er bezog sich dabei auf den Besuch des Bundeskanzlers in Warschau. Aber trifft diese Beschreibung vielleicht sogar in besonderem Maße eher auf den Polenbesuch von der Außenministerin zu?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Scholz, den fand ich dann eigentlich eher zurückhaltend, nach dem, was ich gelesen habe von seinem Besuch. Baerbock, fand ich, war da schon deutlicher. Wie gesagt, es ist nicht so, dass sie jetzt beim ersten Besuch da schon alle Themen auf den Tisch gelegt hat, dass das total konfrontativ war. Also natürlich waren auch viele freundliche diplomatische Floskeln dabei, Beteuerung, wie wichtig das Verhältnis ist und so weiter. Muss ja sein, aber so an den kleinen Punkten hat man gemerkt, sie will schon auch Kontra geben. Das fängt zum Beispiel an bei der Reiseplanung, beim Programm, wen sie das getroffen hat. Es ist so in der Außenpolitik, wenn man sich mit jemandem trifft und man einen Staat besucht, wo man gravierende Differenzen hat, dann federt man das manchmal dadurch ab, dass man Vertreter von Organisationen aus der Zivilgesellschaft trifft, NGOs, die irgendwo den Finger in die Wunde legen. Das wird öffentlich nicht so riesig groß wahrgenommen, aber es ist eben ein kleines Zeichen. Und das hat sie zum Beispiel auch gemacht, hat NGOs getroffen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind an der Grenze zu Belarus. Das sind so die kleinen Zeichen. Und ein paar Aussagen, haben wir im Beitrag eben auch gehört, gab es auch von ihr auf der Pressekonferenz, wo sie kritische Themen angesprochen hat. Wohl verpackt, aber zumindest angesprochen.
Eindrücke von Tobias Schulze. Er beobachtet für die Tageszeitung die Taz, das Auswärtige Amt, und hat die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihren ersten Antrittsbesuchen begleitet, so auch zu ihrem Besuch in Polen. Vielen Dank. Eben dort in der polnischen Hauptstadt Warschau war gestern auch unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in Begleitung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und heute Nachmittag hatte ich Gelegenheit, darüber mit dem Kollegen zu sprechen. Guten Tag, Herr Schwarte.
Guten Tag, hallo nach Frankfurt.
Scholz hat zwar als Bundesfinanzminister sicher auch schon ein paar internationale Erfahrungen sammeln können, in der letzten Zeit vor dem Regierungswechsel auch in Begleitung von Angela Merkel, die ihn zu einigen Gipfeltreffen mitgenommen hatte. Wie sicher bewegt er sich denn auf internationalem Parkett?
Ja, ohne Werbung machen wollen zu Ihnen, man kann das durchaus schon als parkettsicher bezeichnen, traumwandlerisch. Gerade gestern Abend in Polen, das war kein einfacher Besuch, ist nie ein einfacher Besuch für einen deutschen Regierungsvertreter, für einen deutschen Kanzler erst recht nicht. Er wurde empfangen mit militärischen Ehren, auch das übrigens eine Premiere für ihn, das gab es noch nicht für Olaf Scholz, auch da gute Figur. Es gab kein Stolpern, kein gar nichts. Er fand sich sicher im Protokoll wieder fehlerfrei. So kann man den Auftritt von Olaf Scholz in Polen wahrscheinlich bezeichnen.
Nun war er dort aber nicht das erste, sondern eben das zweite Mitglied der neuen Bundesregierung, das da den Antrittsbesuch gemacht hat. Vor ihm war, wie schon erörtert, die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dort. Hatten Sie Gelegenheit, ihn vorher oder nachher auf eventuelle Diskrepanzen zwischen seinem außenpolitischen Ansatz und dem von Annalena Baerbock anzusprechen?
Naja, die Diskrepanzen ergeben sich sozusagen aus der Position der Partei der Grünen und auch der SPD. Er selber redet öffentlich natürlich nicht darüber. Wir haben nachher im Flugzeug natürlich wir Journalisten, die mit ihm hin und auch wieder zurückgeflogen sind, in dem Luftwaffen-Airbus gesprochen. Daraus kann ich nicht zitieren. Das sind Hintergrundgespräche. Das heißt dann im Journalistenjargon immer unter drei. Das heißt, das soll dann nicht nach außen dringen. Aber man darf mal davon ausgehen, dass die beiden sich eng abstimmen, wenn es beispielsweise auch um so Besuche wie jetzt in Polen geht. Denn Annalena Baerbock war die Erste, die da war. Wir haben ihren Auftritt dort erlebt. Sie ist ja gewissermaßen auch vom polnischen Außenminister, man kann nicht sagen belehrt, aber doch jedenfalls, es wurde doziert. Sie hat das über sich ergehen lassen, auch mit großer Grandezza. Und Olaf Scholz hat das sehr wohl wahrgenommen.
Aber dieser Hinweis, dass man sich eng abstimmt, der scheint auch aus Sicht der Bundesregierung nötig zu sein, nicht? Dass es Abstimmungsbedarf zumindest gibt.
Es gibt ja durchaus unterschiedliche Positionen, aber immer dann wird verwiesen auf den Koalitionsvertrag. Das ist sozusagen das, was in Stein gemeißelt ist und das ist die Bibel in Anführungszeichen. Da schauen alle drauf und sagen, wenn es tatsächlich Streitpunkte gibt, blättern wir nach, was haben wir da festgehalten. Und das ist sozusagen auch das, worauf sich dann der Kanzler Olaf Scholz immer wieder zurückzieht, wenn es Fragen gibt, strittige Positionen. Sagen wir beispielsweise Nord Stream 2, auch das ist ja eine Position, die nicht ganz unumstritten ist zwischen Grünen, zwischen der SPD, auch da schaut man in den Koalitionsvertrag als Kanzler zitiert und dann ist die Sache klar.
Wie haben Sie denn nach diesen ganzen militärischen Ehren sein Auftreten bei der Begegnung mit seinen Gastgebern wahrgenommen, das Auftreten des neuen Bundeskanzlers, gerade auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz, da kann man ja aus Formulierungen und ja sogar aus der Körpersprache auch so manches rauslesen.
Professionell, wenn Sie diesen Olaf Scholz sehen und beobachten, der ist ja meistens die Ruhe selbst, er geht nicht zum Podium, er schreitet. Was bei Angela Merkel die Raute ist, diese Handhaltung, die ist bei Olaf Scholz gewissermaßen die linke Hand, die immer auf dem Jackett liegt, wenn er nach vorne geht. Das muss man mal beobachten. Das scheint ein neues sozusagen Symbol für diesen Kanzler zu werden. Und dieser Olaf Scholz sehr gefasst, sehr zurückgenommen. Er hat aufmerksam zugehört, was der polnische Premier Morawiecki gesagt hat. Das war ein sehr langer Vortrag, gespickt übrigens auch mit viel, viel Kritik an deutschen Positionen, etwa bei der Klimapolitik, etwa bei der Frage der Reparation, ein ganz strittiges Thema im Augenblick in Polen. Olaf Scholz hat da sehr genau zugehört und hat es, man kann es nicht anders sagen, wegmoderiert. Er ist darauf eingegangen, ohne sozusagen Spitzen zu setzen, ohne zu provozieren. Im Gegenteil, er hat bei den Reparationen einfach festgestellt, es gibt Verträge. Wir sind froh, dass es diese Verträge gibt. Und im Übrigen zahlen wir sehr, sehr viele und hohe Beiträge für die EU. Die kommen auch Polen zugute. Punkt. Und damit war das Thema auch schon wieder abgeräumt.
Wegmoderiert, wie Sie gerade gesagt haben. Unser Korrespondent in Warschau, Jan Palokat, hat ja eben in seinem Bericht gesagt, dass die frühere Bundesregierung unter Angela Merkel bis an die Grenze zur Selbstverleugnung moderat und kompromissbereit aufgetreten sei. Zu dieser früheren Bundesregierung gehörte allerdings auch schon der jetzige neue Bundeskanzler Olaf Scholz. Haben Sie ihm das bei diesem Polenbesuch angemerkt?
Olaf Scholz war, was das angeht, natürlich deutlich weniger konfrontativ als andere, die über Polen reden. Ich habe den direkten Vergleich auch mit Heiko Maas. Ich war zuletzt mit Heiko Maas in Warschau gewesen. Ich habe den Auftritt von Annalena Baerbock in Warschau verfolgt. Das waren schon in Nuancen auch andere Töne. Heiko Maas auch damals zurückgenommener als jetzt Annalena Baerbock, die gesagt hat, ja, unter Freunden muss man auch sagen können, was nicht funktioniert. Das war ja ihr Ansatz. Bei Olaf Scholz ist es gar nicht so weit gekommen. Er war da tatsächlich eher der Präsidiale, der darauf schaute, der das deutsch-polnische Verhältnis lobte, der sagte, wir sind wichtige Nachbarn und Freunde. Es gab da keine konfrontative Situation, bei der man dachte, jetzt halten wir mal den Atem an und gucken, was passiert. Das möchte Olaf Scholz nicht, das hat er auch gesagt. Er möchte als Mittler auftreten. Das war übrigens was, was er in dieser Pressekonferenz auch gesagt hat. Sie werden keinen deutschen Kanzler erleben, der beispielsweise nach Brüssel fährt und vorher sich vor die Fernsehkameras in Deutschland stellt und verkündet, ich werde fordern und dieses und jenes und dann in Brüssel verhandeln und dann zurückzukommen und sagen, seht mal her, was ich Tolles geschafft habe. Er versteht seine Rolle ganz anders. Er sagt, ich bin Mediator. Olaf Scholz will nicht der Gladiator sein im Kampf für deutsche Interessen, sondern Mediator für ein Europa, ein gemeinsames.
Kann man also auch so deuten, dass das seinen Gastgebern in Polen leicht gemacht hat?
Er hat es den Polen sicherlich nicht bewusst schwer gemacht. Drehen wir es um. Und man muss auch sagen, dieser Mateusz Morawiecki und Olaf Scholz, die kennen sich. Die kennen sich schon länger. Morawiecki war keine zwei Wochen, ist das her, hier in Berlin eigentlich zum Besuch bei der Kanzlerin, ist dann auch noch bei Olaf Scholz vorbeigekommen. Die haben dann über eine Stunde, sind die verschwunden ins Büro an den Delegationen vorbei. War gar nicht vorgesehen, aber die haben sich zusammengesetzt, haben da sehr intensiv geredet. Insofern, die haben auch persönlich einen guten Draht zueinander.
Eindrücke von Georg Schwarte aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Er hat den neuen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Polen begleitet. Und wir haben nun gehört, was dieser Antrittsbesuch und der Antrittsbesuch der neuen Außenministerin Annalena Baerbock über den jeweiligen Stil der beiden verrät und über etwaige Unterschiede im inhaltlichen Ansatz. Wandel durch klare Kante. Die neue deutsche Außenpolitik, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und literarisch sind wir diesmal in einer Sendung über Diplomatie auf die Suche nach einem möglichst undiplomatischen Menschen gegangen. Gefunden haben wir ihn in Gestalt von Alceste, dem Menschenfeind aus Molières gleichnamigem Theaterstück. Und was der zu sagen hat, das könnte er auch ins Stammbuch all derer schreiben, die ihr Gegenüber diplomatisch mit Samthandschuhen anfassen.
Ein solches Tun verdient das schärfste Wort, muss jeden Ehrlichen in Harnisch bringen. Ich sehe, wie sie jenen Menschen dort mit Artigkeit und Süßigkeit umringen. Potzwetter, das ist elend, feig, gemein, die eigene Seele so mit Schmutz zu mengen. Und sollte mir das widerfahren sein, ich eilte mich vor Ekel aufzuhängen. Die Wahrheit will ich, dem Charaktervollen entschlüpft kein Wort, das nicht von Herzen geht. Unleidlich ist mir dieser feige Schacher, den ihr zum guten Ton gehören lasst. Nichts ist mir so im Innersten verhasst wie diese kunstgerechten Phrasenmacher.
sagt Alcest, der Menschenfeind aus Molières gleichnamigem Theaterstück. Und kunstgerechte Phrasenmacher würde er heutzutage vielleicht auch alle diejenigen nennen, die im diplomatischen Dienst auswärtiger Ämter beschäftigt sind. Es sei denn, die Hausherrin heißt Annalena Baerbock, denn sie, die neue deutsche Außenministerin, sagt, dass es zu einer Freundschaft und damit auch zu einer diplomatischen Freundschaft zwischen zwei Staaten gehört, ehrlich miteinander umzugehen. Ehrlich sein setzt allerdings in der Regel voraus, dass sich beide Seiten zumindest nicht anschweigen. Und das spiegelt sich auch in den Schlüsselwörtern der neuen deutschen Außenpolitik wider, berichtet unsere Politikredakteurin Anne Bayer, die gemeinsam mit dem Kollegen Riccardo Mastrocola einen Blick auf die außenpolitischen Ansätze der neuen Bundesregierung geworfen hat.
Kooperieren und viel miteinander reden. Der Dialog steht im Zentrum der deutschen Außenpolitik. Und wie sagt man so schön, konstruktiv und kritisch soll er sein, der Dialog. Alle drei Parteien haben schon im Wahlprogramm betont, dass Deutschland den natürlich nicht allein, sondern nur im Verbund führen kann, als Teil der EU. Und dafür will diese neue Bundesregierung die EU stärker machen, damit sie klarer sprechen kann, zum Beispiel mit Russland oder China.
Da hat man natürlich eine Haltung, eine Position, mit der man reingeht, um dann auch mit möglichst, vielleicht klappt es nicht mit allen 27, aber mit mehreren dann am Ende auch gemeinsam rauszukommen.
Nicht unbedingt mit allen. Damit spricht die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen das an, was der Koalitionsvertrag verspricht. Die Ampel will nämlich erreichen, dass es reicht, wenn eine Mehrheit der EU-Staaten über außen- und sicherheitspolitische Fragen entscheidet. Es also keinen Zwang mehr gibt zur Einstimmigkeit. Das wäre eine weitreichende Veränderung, eine Zäsur. Was alle drei Parteien auch im Koalitionsvertrag festgehalten haben, ist die Bedeutung der Freundschaft zu Polen.
Und ich persönlich empfinde es immer noch als ein sehr, sehr großes Glück, dass wir hier so als Freunde und Nachbarn nebeneinander stehen können. Denn die gemeinsame Geschichte hat auch sehr düstere Kapitel beinhaltet, in denen Deutsche großes Leid über Polen gebracht haben.
So der Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem ersten Besuch in Warschau. Alle drei Ampelparteien hatten sich in ihren Wahlprogrammen viel mit Russland beschäftigt und auch viel Kritik geübt. Das findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Ein wenig vorsichtiger, aber die Haltung wird klar. Selbstbewusst agieren gegenüber Moskau und sich nichts gefallen lassen. In diesem Zusammenhang steht auch das Statement von Baerbock, den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 2 wieder in Frage zu stellen.
Auch darüber haben wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gesprochen und deswegen im Koalitionsvertrag verankert, dass für Energieprojekte, und dazu zählt Nord Stream 2, europäisches Energierecht gilt. Und das bedeutet, dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann, weil sie eben die Vorgaben des europäischen Energierechts nicht erfüllt und die Sicherheitsfragen ohnehin noch im Raum stehen.
Interessant wird hier sein, was die SPD dazu sagt. Denn die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auch von der SPD, will ja, dass dieses Projekt endlich zustande kommt. Es steckt noch viel Spannendes und Streitbares in den Plänen der deutschen Außenpolitik. Die Rüstungskontrolle soll mit einem Gesetz verschärft werden, die Bundeswehr soll ihre Drohnen auch mit Waffen ausrüsten dürfen und nicht zuletzt will Baerbock eine feministische Außenpolitik vorantreiben. Der erste Schritt ist hier ja schon gemacht. Deutschland hat zum ersten Mal eine Außenministerin.
Und die will, wie schon gesagt, gerade auch eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben, die, Zitat, immer ein Zusammenspiel von Dialog und Härte sein soll. Ein Satz, den man vom neuen Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen so noch nicht gehört hat. Professor Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Klapp.
Haben wir es hier mit einer bloßen Rollenverteilung zu tun, mit den Rollen Good Cop, Bad Cop, oder sehen Sie zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt tatsächlich unterschiedliche Ansätze in der Sache?
Da gibt es in der Sache unterschiedliche Ansätze, die jetzt in einer Art und Weise sichtbar werden, die darauf schließen lässt, dass die Kommunikation in der Koalition noch nicht so richtig gut klappt. Denn an den Fällen, die jetzt aktuell bearbeitet werden, wird doch ganz deutlich, dass die Bundesaußenministerin eine viel härtere Position vertritt als der Bundeskanzler. Und das hätten sie vorher besser abstimmen sollen.
Ist Außenpolitik vielleicht im Wahlkampf zu kurz gekommen, sodass die Koalitionäre die Debatte im Grunde erst jetzt im laufenden Regierungsgeschäft nachholen müssen?
Naja, wenn Sie mich fragen, kommt Außenpolitik immer zu kurz. Das ist ja sozusagen mein Gebiet. Und richtig ist, man hat das nicht im Kern bearbeitet und wusste, obwohl man hätte wissen können, doch, so muss man sagen, dass all diese Konflikte, die jetzt anstehen, von der Teilnahme an den Olympischen Spielen bis zu dem Aufmarsch russischer Truppen an der Westgrenze Russlands, eben ein kurzfristiges Handeln erfordern und direkt antworten wollen. Und hier sehen wir, dass Frau Baerbock doch vorprescht und dem Bundeskanzler fast den Schneid abkauft, der nicht mitkommt. Sie macht den Eindruck, dass sie in 4 Tagen schon mehr bewegt hat als ihr Vorgänger in 4 Jahren.
In der bundesrepublikanischen Geschichte ist die Außenpolitik ja auch immer wieder, und zwar jahrelang, von FDP-Ministern bestimmt worden. Die FDP ist ja jetzt auch in der Regierung präsent, aber sie hat diesmal im Grunde kein originär internationales Ministerium besetzt. Weder Außen- noch Verteidigung noch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Werden also SPD und Grüne die neue deutsche Außenpolitik unter sich ausdiskutieren?
Naja, die SPD hat ja die Außenpolitik seit 2005 mit den Außenministern gemacht, mit der einen Ausnahme Guido Westerwelle, und dessen Amtszeit mag vielleicht auch der Grund sein, warum die FDP da überhaupt nicht mehr drauf erpicht ist, hier irgendwie Einfluss nehmen zu können. Also die SPD ist die Außenpolitikerpartei der letzten Jahre gewesen, aber insbesondere Frau Baerbock will beweisen, dass die Grünen hier ihr Programm durchsetzen, denn sie stand ja unter Druck, als sie dieses Amt genommen hat und zum Beispiel nicht Verkehrsministerin wurde, wo die grüne Basis gesagt hat, das ist viel wichtiger für den Klimawandel. Deswegen auch der erste Schritt, die internationale Klimapolitik vom Umweltministerium ins Auswärtige Amt zu holen, um hier schlicht und ergreifend Profil zu gewinnen.
Das heißt also, da hat die Grüne Partei, Bündnis 90 Die Grünen, das Außenministerium gestärkt, was die Kompetenzen angeht, was den Umfang der Kompetenzen angeht. Andererseits sagt Rolf Mützenich, Chef der SPD-Bundestagsfraktion und ebenfalls langjähriger Außenpolitiker, Außenpolitik werde insbesondere im Kanzleramt gesteuert. Hat er recht?
Erstens hat er recht, und das, was besonders auffällig ist, Rolf Mützenich ist ein so freundlicher Mann, dass man so einen Satz gar nicht von ihm erwartet hätte. Also das wollte er öffentlich ins Stammbuch schreiben, und am Ende hat auch der Bundeskanzler das Prä, er bestimmt die Richtlinien der Politik. Und das, was wir jetzt erleben, ist, dass sich die Außenministerin ein wenig davon abkoppelt. Und hier muss die Kommunikation inzwischen Bundeskanzleramt, dem neuen nationalen Sicherheitsberater des Kanzlers und dem Außenministerium verbessert werden. Denn es darf der Eindruck nicht entstehen, dass eine Bundesministerin sozusagen vorprescht und der Bundeskanzler mit einer ganz anderen Position zurückbleibt.
Das heißt also, die müssten sich dann schon miteinander abstimmen, dass keine unterschiedlichen Botschaften gesetzt werden? Oder könnte das vielleicht auch seinen gewissen Charme haben, dass das jeder bzw. jede dann in ihren Ämtern die Spielräume nutzt, ja, oder einfach mal testet, welche Spielräume habe ich denn eigentlich?
Ne? Ja, das ist, was Sie am Anfang sagten, Good Cup, Bad Cup. Aber am Ende wird ja entschieden. Und nehmen Sie Nord Stream 2. Wenn es jetzt dazu kommt, dass Pipeline nicht in Betrieb genommen wird, dann wird man sagen, Baerbock hat sich gegen Scholz durchgesetzt. So einen Eindruck kann ein Bundeskanzler nicht zulassen. Hier hätte man sich einfach abstimmen müssen, welche Position man einnimmt. Denn am Ende wird entschieden, und sei es europäisch dann irgendwie sozusagen in Watte gepackt, dass man sagt, ja, man muss da auf die anderen EU-Staaten Rücksicht nehmen oder anderes. Am Ende wird sie in Betrieb genommen oder nicht. Es gibt nichts Drittes. Und deswegen ist dieses Auseinanderfallen der Positionen jetzt schon bemerkenswert.
Und höre ich das richtig zwischen den Zeilen durch? Sie rechnen schon damit, dass sich dann eher der weniger harte Kurs durchsetzt, den die SPD bislang gefahren hat und wohl jetzt unter Scholz auch fahren möchte?
Davon gehe ich aus. Denn das sind nun die in Deutschland vertretenen Interessen, die ja dazu geführt haben, dass man in vielen Politikfeldern doch sehr zurückhaltend gewesen ist. Ob das jetzt auf die Füße fällt, weil man zum Beispiel die Ukraine in den letzten Jahren nicht stärker unterstützt hat und damit eine asymmetrische Situation dort an der Grenze hervorgerufen hat. Das wird man abwarten müssen. Ob es gelingt, mit den Mitteln, die die deutsche Diplomatie zur Verfügung hat, und das sind vor allem ökonomische Mittel, Einfluss zu nehmen in verschiedenen Konflikten, wird man ebenfalls abwarten müssen. Insgesamt aber muss man sagen, wenn es richtig ernst wird, ist die deutsche Außenpolitik sowieso auf die Vereinigten Staaten angewiesen, denn da gibt es niemanden, egal wie er heißt, der im Auswärtigen Amt nachhaltigen Einfluss nehmen könnte.
Professor Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Vielen Dank. Wandel durch klare Kante, die neue deutsche Außenpolitik. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wir lassen uns jetzt nochmal von Alceste, dem Menschenfeind aus Molières gleichnamigem Theaterstück, zeigen, was eine Harke bzw. was eine klare Kante ist und wie verachtenswert ein diplomatischer Schmusekuss.
Brandmarken, sag ich, muss man ohn Erbarmen dies falsche Hände drücken und umarmen. Ein Mann sei männlich, und in jedem Fall soll er in seinem Wort sein Denken spiegeln. Nie soll des Herzens echter Widerhall mit leeren Floskeln sich verriegeln. Was Hof und Staat mir vor die Augen brachte, reizt mir die Galle, raubt mir meinen Schlummer, und Schwermut überfällt mich, tiefer Kummer, wenn ich das Treiben dieser Welt betrachte. Ich sehe, wie ich meinen Blick auch schärfe, nur Unrecht, Selbstsucht, Lüge, falschen Sinn. Mir wird's zu viel, es macht mich toll, ich werfe dem ganzen Menschenvolk den Handschuh hin.
Der Menschenfeind in Molières gleichnamigem Theaterstück. Und angesichts der neuen deutschen Bundesregierung würde der seine Rede heutzutage vielleicht nicht nur an Männer richten, nach dem Motto, ein Mann sei männlich und so weiter. Denn in der neuen deutschen Bundesregierung, namentlich an der Spitze des Auswärtigen Amtes, ist es eine Frau, die am ehesten geneigt scheint, dem autoritären Herrschervolk auf dieser Welt den Handschuh hinzuwerfen. So hat sie es zum Beispiel auch nicht ausgeschlossen, die Olympischen Spiele in der chinesischen Hauptstadt Beijing diplomatisch zu boykottieren. Ihr Koalitionspartner, Bundeskanzler Olaf Scholz, aber setzt seine Akzente in dieser Frage bislang anders, setzt auf ein Miteinander und beruft sich dabei auf zwei andere sozialdemokratische Bundeskanzler.
Was haben Männer wie Willy Brandt und Helmut Schmidt auf den Weg gebracht, als sie die Ostpolitik und die Entspannungspolitik entwickelt haben? Dass es möglich ist, ein Miteinander zu entwickeln in einer dramatisch verfeindeten Situation, die auch für den Frieden und die Sicherheit sehr bedrohlich war. Heute wissen wir, dass der eiserne Vorhang verschwunden ist, dass die Demokratie in vielen der kommunistischen Diktaturen in Europa heute die Realität ausmacht, dass wir in der Europäischen Union verbunden sind miteinander, hat also gewirkt. Und was mussten da für Dinge verstanden werden? Und trotzdem waren ja Brandt und Schmidt nicht Leute, die nur an wirtschaftlichen Fragen interessiert waren, sondern sie haben damit einen großen Beitrag geleistet. Und für uns muss die Konsequenz sein, dass wir unsere Meinung und unsere Haltung in dieser Frage sehr klar vertreten, aber auch wissen, dass ein Miteinander in der Welt stattfinden muss, auch mit Regierungen, die ganz anders sind als unsere.
So also beruft sich der neue Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Ostpolitik seiner Vorgänger in den 70er Jahren, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Eine Ostpolitik, die Brandts außenpolitischer Berater Egon Bahr schon 1963 auf eine kurze, griffige Formel brachte, nämlich auf die Formel Wandel durch Annäherung. Denn Brandt habe gewusst, so heißt es in einem Feature des Mitteldeutschen Rundfunks, dass es nicht möglich war, die Berliner Mauer wegzureden, wegzufluchen oder wegzubomben. Dass es aber vielleicht möglich war, sie zu durchlöchern und transparent zu machen, indem enge menschliche, kulturelle und wirtschaftliche Kontakte zu den kommunistischen Nachbarn hergestellt werden. Ein politisches Wagnis. Aber wagen, daran erinnert uns jetzt der Bericht des Kollegen Peter Schulz, wollte Brandt ja ohnehin so einiges.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Dieser Satz Willy Brandts ist Programm. Der frischgebackene Kanzler will Reformen, mehr Mitsprache der Jugend, mehr Offenheit gegenüber Minderheiten und eine Öffnung zum kommunistischen Osten.
Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein.
1970 ist diese Äußerung eine Sensation. Zum ersten Mal nennt ein Bundeskanzler die DDR einen Staat. Bislang gilt sie mehr oder weniger als Ostzone. Der einzig wahre deutsche Staat ist bis dahin die Bundesrepublik. Kurz darauf reist Willy Brandt als erster westdeutscher Regierungschef in die DDR. Die Bevölkerung im Osten ist begeistert und feiert den Wessi, obwohl das eigentlich verboten ist. 1970, 25 Jahre nach der Teilung Deutschlands, beginnen Deutsche Ost und Deutsche West miteinander zu reden. DDR-Ministerpräsident Willi Stoph und Willy Brandt haben anfänglich noch wenig Themen.
Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben.
Doch nicht alle im Westen sehen Willy Brandts Engagement im Osten gern. Konservative Politiker werfen dem Kanzler immer wieder vor, mit den Kommunisten gemeinsame Sache zu machen. Proteste auf den Straßen, öffentliche Drohungen gegen die Familie Brandt. Für Sohn Matthias keine einfache Zeit.
Ja. Jahrelang, wenn ich aus der Schule rausgekommen bin, dann stand gegenüber der Schule groß an die Wand geschrieben, Brandt an die Wand.
Im Dezember 1970 reist Brandt nach Polen. Er will den Warschauer Vertrag unterzeichnen, in dem die Bundesrepublik die Westgrenze Polens endgültig anerkennt. Sein Besuch im ehemaligen Warschauer Ghetto wird das Ereignis des Jahres.
Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal.
Der Kanzler kniet, entschuldigt sich stumm für die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis in Polen begangenen Verbrechen. Das Foto des knienden Kanzlers geht um die Welt und wird zum Symbol für ein besseres Verhältnis zwischen Ost und West. 1971 erhält Brandt für sein Engagement in Osteuropa den Friedensnobelpreis. Neue Motivation für ihn, an seinem Lebensziel weiterzuarbeiten.
Ich glaube, es würde der größte Augenblick in meinem Leben sein, wenn ich zusammen mit meinen Mitbürgern in Berlin durch das Brandenburger Tor gehen könnte.
1989 ist es soweit. Die Mauer fällt, nicht zuletzt ein Verdienst von Willy Brandts Ostpolitik.
So sieht das auch der neue Bundeskanzler Olaf Scholz. Und er schreibt der Ostpolitik seiner sozialdemokratischen Vorgänger Willy Brandt und Helmut Schmidt eine starke Wirkung zu. Und deshalb wollen wir jetzt einen genaueren Blick genau darauf werfen mit Professor Bernd Stöver. Er forscht und lehrt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Er ist dort außerplanmäßiger Professor des Lehrstuhls für neueste Geschichte und Zeitgeschichte und unter anderem Autor des Buches Der Kalte Krieg, Geschichte eines radikalen Zeitalters. Guten Tag, Herr Professor Stöver.
Guten Tag.
Worin lag denn damals ganz grundsätzlich die Chance und worin lag das Risiko des Prinzips Wandel durch Annäherung?
Na, zunächst mal war es einfach die Überwindung einer traditionellen Sichtweise, nämlich Politik der Stärke, die ja in den 50er und 60er Jahren eigentlich nichts gebracht hat, was man eigentlich wollte. Also wenn man auf die Bundesrepublik bezieht, war ja nichts erreicht worden in Richtung Wiedervereinigung. Und das war ja eigentlich die Idee der Politik der Stärke. Und als Gegenmodell wird eben Wandel durch Annäherung propagiert. Und das geht im Grunde genommen schon in Berlin los. Also dass man mit dem Nachbarn spricht, mit Ost-Berlin spricht. Und das ist ja zunächst im Gegensatz zur Bundespolitik, ne? Und insofern war Wandel durch Annäherung von Anfang an ein sozialdemokratisches Projekt, das Brandt in Berlin begonnen hat und dann in der Bundespolitik dann weiterführt.
Die Unionsparteien damals in der Opposition sahen da eben nicht nur eine Chance, sondern durchaus ein Risiko. Sie haben dieses Motto Wandel durch Annäherung damals polemisch umformuliert, haben daraus Wandel durch Anbiederung gemacht. Hatten Sie damit gänzlich Unrecht?
Ja, ich würde sagen, damit hatten Sie gänzlich Unrecht, weil es ja nicht um Anbiederung ging, sondern den Versuch, auf eine andere Art mit der anderen Seite ins Gespräch zu kommen und dabei sie zu veranlassen, eben Positionen aufzugeben und auf den Westen zuzugehen. Und das war eben was ganz anderes als die harte Version Politik der Stärke.
Schauen wir mal, wie eigentlich die Gegenseite damals reagiert hat, die Führungen der DDR, der Sowjetunion, des Ostblocks insgesamt auf diese neue Ostpolitik. Der damalige Außenminister der DDR, habe ich gelesen, sprach von einer Aggression auf Filzlatschen. Was hat er denn damit gemeint?
Ja, das ist ein Zitat von Otto Winzer, das ist richtig. Also die Idee, dass man mehr Kontakte mit dem Osten herstellt, bedeutet ja gleichzeitig, dass der Osten sich öffnen musste. Und eben dieses Öffnen war für die DDR, aber auch für die Sowjetunion ja durchaus mit einem Risiko behaftet. Mehr Kontakte, mehr Besuche, mehr Westkontakte im Allgemeinen, mehr Rundfunkprogramme, mehr westliche Kultur und so weiter ist ja natürlich ein Risiko für eine Diktatur, dass sich Einstellungen ändern und zwar so ändern, dass man es nicht kontrollieren kann, dass man es auch nicht will. Und das ist eben dann von Winzer in die Worte gekleidet worden, Aggression auf Filzlatschen, also hinterrücks sozusagen der DDR eine Aggression zu zeigen und damit eben die DDR dann eben von innen aufzulösen. Das war eben die Sorge von Winzer und auch der DDR-Führung, auch der sowjetischen Führung im Übrigen.
Das heißt also nicht nur auf bundesrepublikanischer, sondern auch auf DDR-Seite war vielen durchaus unheimlich, was die Regierung Brandt damals versucht hat. Lässt sich denn in irgendeiner Weise messen, welche Effekte dieser Ostpolitik von Brandt, später fortgesetzt von Schmidt, nach dem Grundsatzwandel durch Annäherung tatsächlich gehabt hat?
Na, zunächst einmal sind es die Verträge, die ja durchaus Erfolge waren, also der Moskauer Vertrag und der Grundlagenvertrag und so weiter. Und die DDR wollte das ja unbedingt auch haben. Sie wollte internationale Anerkennung haben und sie hat sie auch bekommen. Aber der Preis dafür war eben die Annäherung an den Westen und im Grunde genommen auch die Annäherung der Bevölkerung an die westliche Kultur, wenn man so will, was ja vorher sowieso schon vorhanden war. Also über Radio und Fernsehen war das ja sowieso schon da. Wenn man die Erfolge jetzt rekonstruieren will, naja, dann muss man vielleicht tatsächlich aus dem Jahr des Endes des Kalten Krieges, also 1991, zurückschauen. Und dann ist es eine Interpretation, wie weit Wandel durch Annäherung funktioniert hat. Und wenn man dann das sozusagen durchdekliniert und schaut, wie ist die Mauer geöffnet worden, was stand davor? Dann heißt es eben, die DDR-Bevölkerung wollte offensichtlich mehrheitlich westliche Werte, westliche Kultur, aber auch die D-Mark vor allen Dingen. Und das hat offensichtlich einen Vorlauf gehabt in dieser Annäherung an den Westen, die mit dem Wandel durch Annäherung eben begonnen hat. Das ist ja auch gewollt gewesen. Und das ist eben aber auch eine Interpretation des Endes des Kalten Krieges. Andere behaupten, das sei eben die harte Haltung des Westens gewesen. Das behauptet beispielsweise Reagan oder Bush. Und das ist eben die Bandbreite der Interpretationen zum Ende des Kalten Krieges.
Und da gab es ja und gibt es immer noch, gerade mit Blick auf die friedliche Revolution in der DDR, auch das Argument, dass man in einem autoritär regierten Staat eher die demokratischen und damit die oppositionellen Kräfte stärken sollte, statt mit der Regierung in Anführungsstrichen gemeinsame Sache zu machen. Wäre das in den Jahrzehnten vor dem Mauerfall ein Ansatz gewesen, der vielleicht sogar schneller zum Fall der Mauer hätte beitragen können?
Ja, wie hätte das stattfinden sollen? In einer Diktatur die demokratischen Kräfte zu stärken, das funktionierte nur in gewissem Umfang. Und der einzige Weg, der eigentlich vorhanden war, war mit der DDR, sozusagen mit der DDR-Führung und auch mit der sowjetischen Führung so zu verhandeln, dass man im Grunde genommen ihnen Zugeständnisse macht und Zugeständnisse bekommt. Die KSZE-Verhandlungen beispielsweise sind ja beispielsweise auch von der SED und von der Sowjetunion gewünscht gewesen, aber der Preis dafür ist eben die Annäherung an den Westen gewesen und das ging eben nur über die Führung und nicht etwa über demokratische Bewegungen, die man hätte einbinden können, die wären ja sofort ausgewiesen worden und sind auch ausgewiesen worden. Denken Sie an in der Sowjetunion Solzhenitsyn und ähnliche Fälle. Sie sind ja nicht gefördert worden durch die sowjetische Regierung beispielsweise, sondern sie sind durch den Westen natürlich angesprochen worden, aber sie hatten natürlich keine Chance, da irgendwas durchzusetzen. Also das ging nur über diesen Weg, über die Regierung.
Wenn wir nun das, was Sie uns gerade über die damalige Ostpolitik erzählt haben, nun auf die heutige deutsche Außenpolitik beziehen, hat der jetzige sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz aus Ihrer Sicht recht? Ist er auf einem sinnvollen, aussichtsreichen Weg, wenn er sich bei der Gestaltung seiner Außenpolitik heute auf die Ostpolitik seiner Parteifreunde und Vorgänger Brandt und Schmidt beruft?
Ja, natürlich. Was sollte er sonst machen? Also es gibt ja keine Alternative dazu, als Gespräche zu führen. Wer will Politik der Stärke? Da gibt's ja niemanden, vielleicht gibt's irgendjemanden, der, aber das ist ja völlig ausgeschlossen. Man kann nur auf dieser Ebene mit Gesprächen, mit Diplomatie auf die andere Seite einwirken und hoffen, dass das dann wirkt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Im Übrigen, wer will Krieg um die Ukraine führen? Also da geht doch nur, wenn man Druck ausüben will, Gespräche beziehungsweise dann vielleicht Boykotte. Das ist ja auch schon bei Wandel durch Annäherung passiert. Denken Sie beispielsweise an die Olympischen Spiele 1980 oder ähnliches. Das sind ja auch Boykotte gewesen, an denen sich die Bundesrepublik dann beteiligt hat. Ob das jetzt viel gebracht hat, ist eine andere Frage. Aber es gibt keine Alternative dazu, zu Gesprächen und Annäherungen.
Die Einschätzung von Professor Bernd Stöver, außerplanmäßiger Professor des Lehrstuhls für Neueste und Neugeschichte und Zeitgeschichte am Historischen Institut der Universität Potsdam und unter anderem Autor des Buches Der Kalte Krieg, Geschichte eines radikalen Zeitalters. Vielen Dank. So, und jetzt kommt wieder ein Stück Kontrastprogramm zum Prinzip Wandel durch Annäherung. Denn Alcest, der Menschenfeind aus Molières gleichnamigem Theaterstück, hält von Annäherung überhaupt nichts. Schon gar nicht an Menschen, die ganz andere Werte haben als man selbst und die man dafür nicht auch noch mit Freundlichkeit oder, wenn man so will, mit freundlicher Diplomatie belohnen sollte.
Die Menschen hasse ich alle, insgesamt. Die einen, weil sie falsch und ränkevoll, die anderen, weil sie Falschheit höflich dulden, statt sie zu geißeln mit dem tapferen Groll, den sie der Tugend und sich selber schulden. Hilft dies Vertuscheln nicht sogar zum Siege dem Schuft, mit dem ich im Prozesse liege? Nennt man ihn ruchlos, diebisch und verdorben, stimmt jeder ein und keiner widerspricht. Und doch ist seine Fratze stets willkommen, ist er in allen Häusern aufgenommen. Zum Henker auch, ich kann's nicht überstehen, wie sie mit Schonung die Verruchtheit züchten. Und manchmal möchte ich in die Wüste flüchten, um keines Menschen Antlitz mehr zu sehen.
Diese Worte des Menschenfeinds aus Molières gleichnamigem Theaterstück könnten die Maxime einer Außenpolitik sein, die weniger diplomatisch, sondern eher Klartext redet, die nicht Falschheit höflich duldet, sondern sie geißelt mit dem tapferen Groll, den sie der Tugend und sich selber schuldet. Wandel durch klare Kante, die neue deutsche Außenpolitik, der Tag in HR2 Kultur. Gerade auch gegenüber der Volksrepublik China wird die neue Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ihren außenpolitischen Kurs finden müssen. Sei es wertegeleitet mit Blick auf den geringschätzigen Umgang der chinesischen Führung mit den Menschenrechten in ihrem Land oder sei es wirtschaftsgeleitet mit Blick auf die ökonomische Bedeutung Chinas, gerade auch für Deutschland. Mit welchen Erwartungen, Befürchtungen oder Hoffnungen die chinesische Seite in diesen Tagen nach Berlin blickt, das hat unser Korrespondent Benjamin Eisel vor kurzem zu hören bekommen, aus berufenem Munde.
Eine Pressekonferenz des Außenministeriums am Donnerstag in der chinesischen Hauptstadt Beijing, einen Tag nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung. Der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin sagt, er wünsche sich Kooperation und er hoffe, dass Deutschland weiter pragmatische China-Politik mache. Das heißt, Politik wie bisher unter Angela Merkel. Doch bereits im Koalitionsvertrag finden sich Punkte, bei denen China stets andere Länder davor warnt, sich einzumischen. Die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang, Menschenrechte, Hongkong und Taiwan, ein freier Indo-Pazifik-Raum.
Die neue Regierung, ganz klar, hat ein Mandat von der Bevölkerung. Die Bevölkerung denkt zu 75% negativ über China. Und das wird sich auch in der Politik widerspiegeln.
Jörg Wuttke ist der Präsident der Europäischen Handelskammer in China.
Da ist eine höhere Hinwendung zu sogenannten Menschenrechten, zu Values. Und das wird sich widerspiegeln in der Politik. Deswegen muss man sich darauf einstellen, dass die Lautstärke zunimmt. Man kann nur hoffen, dass da jetzt Vernunft auf beiden Seiten regiert, das jetzt nicht zu einem Crescendo werden zu lassen.
Der Ton wird rauer werden. Davon gehen die meisten Beobachterinnen und Beobachter aus. Doch eine klare Linie in der China-Politik der neuen Bundesregierung ist noch nicht zu erkennen. Während sich Kanzler Olaf Scholz von der SPD noch weitgehend bedeckt hält, was China angeht, sind andere schon vorgeprescht. Besonders kritisch gegenüber China sind vor allem Politiker von Grünen und FDP. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer meint, man müsse der neuen Bundesregierung nun erstmal Zeit geben, ihre Linie zu finden.
Na, die müssen erstmal gucken, wo China liegt und müssen erstmal sehen, wie sie sich mit all den Themen auseinandersetzen. China wird sicherlich ganz weit oben auf der Agenda stehen bei den außenpolitischen Themen, zumal ja die Olympiade um die Ecke ist. Und die ist natürlich dann politisch relativ heiß aufgehängt.
Auch hier reagiert China empfindlich. Mehrere Länder haben schon angekündigt, die Olympischen Spiele im Februar politisch zu boykottieren. Darunter die USA, Australien, Großbritannien und das EU-Land Litauen. Sie schicken zwar Sportler nach China, Politiker bleiben aber zu Hause. Ein symbolischer Akt, denn Einreisen nach China sind derzeit extrem kompliziert, wegen der strikten Null-Covid-Politik der Volksrepublik. Würde Deutschland, Chinas wichtigster Handelspartner in Europa, die Spiele boykottieren, wäre das ein radikaler Kurswechsel in der deutschen China-Politik. Außenministerin Annalena Baerbock will einen Boykott zumindest nicht ausschließen.
China ist auch Partner für uns als Europäer, für die G7. Bei vielen globalen Fragen kann man Dinge nur gemeinsam lösen, aber eben auch Wettbewerber und in manchen Dingen Systemrivale. Und deswegen ist das Dilemma, manchmal in einer Außenpolitik gemeinsam zu kooperieren. Und Kooperation ist das oberste Gebot von Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit. Aber eben, das ist die Haltung von liberalen Demokratien, das immer auch auf Grundlage von Menschenrechten und internationalen Verträgen zu machen.
Das sagt die neue grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock über ihren außenpolitischen Ansatz gegenüber dem Partner, Wettbewerber und Systemrivalen China. Die chinesische Führung, das können wir dem Bericht unseres Korrespondenten Benjamin Eisel entnehmen, möchte von Deutschland wohl am liebsten als Partner und allenfalls als Wettbewerber wahrgenommen werden. Sie hofft darauf, dass Deutschland weiterhin eine pragmatische China-Politik betreibt, haben wir gehört. Und der Präsident der Europäischen Handelskammer in China hofft darauf, dass auf beiden Seiten, auf der chinesischen wie auf der deutschen, Vernunft regieren möge. Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Klapp.
Pragmatismus, Vernunft, das sind keine negativen Begriffe. Sie sind von denen, die ich gerade zitiert habe, auch dezidiert positiv gemeint. Sie beschreiben aber eine Außenpolitik, die vor allem interessengeleitet ist, statt wertegeleitet. Ist das eigentlich automatisch ein Widerspruch?
Nein, das muss nicht sein. Meine Interessen und Werte können auch zusammenfallen. Ich glaube allerdings, dass in diesem Falle sich die Bundesregierung grundsätzlich entscheiden muss, wo sie ihre Prioritäten haben will. Entweder Ausstieg aus der bisherigen Ökonomie, die nicht besonders ökologisch ist, und ein Projekt der Dekarbonisierung, dann wird man allerdings sich mit Russland und China nicht anlegen dürfen. Oder aber Auseinandersetzungen, vielleicht irgendwo im Schlepptau der USA, dann freilich wird man das Projekt des Bremsens des Klimawandels weithin anstellen müssen. Erstens, weil dann weder die Russen noch die Chinesen sich darauf einlassen, entsprechende Zusagen zu machen, die dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Und auch in Deutschland wird alles sehr, sehr, sehr viel schwieriger sein. Das ist eine politische Entscheidung im Sinne der Priorisierung des einen oder des anderen.
Und zwar eine Priorisierung, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur jetzt in einem Politikfeld, sondern eine Priorisierung für welches Politikfeld, für die Arbeit, welchen Ministeriums man sich im Grunde entscheiden wird in der Bundesregierung. Man sollte doch eigentlich meinen, dass jedes Kabinettsmitglied sein Feld ordentlich bestellt und dass eine Bundesregierung deshalb mehrere Felder nebeneinander beackern kann, das Außenpolitische genauso wie das Klima- und Wirtschaftspolitische. Aber offenbar ein Trugschluss, oder?
Naja, ich meine, eine Regierung braucht schon so etwas, was die Amerikaner Grand Strategy nennen, worin im Prinzip die zentralen Überlegungen ihrer Politik festgemacht sind und zum Ausdruck kommen. Und in gewisser Hinsicht, kann man ja sagen, gilt das auch für diese Koalition. Etwa, wenn gesagt wird, jede Maßnahme eines jeden Ministeriums muss auf ihre Klimarelevanz getestet werden. Und damit kann man sagen, hat die Regierung eigentlich auch im Koalitionsvertrag in eine starke Richtung in dieser Hinsicht. Und dann muss man allerdings sagen, dann kann man sozusagen nicht nach dem bekannten deutschen Motto viel Feind, viel Ehr versuchen, sich mit diesen und jenen anzulegen und auseinanderzusetzen. Die Interessen der USA in der Frage China, auch Australiens und andere, sind nun mal andere als die der Deutschen. Und wenn wir uns vorstellen, China wäre sozusagen nicht mehr das Zugpferd einer exportorientierten deutschen Wirtschaft, und die Deutschen könnten auch nicht auf relativ günstiges russisches Gas zurückgreifen, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Ziel der Dekarbonisierung aus dem Ruder kommen. Und das ist eine Entscheidung, die ja entweder das Kabinett als Ganzes oder aber der Kanzler im Sinne der richtigen Kompetenz zu treffen hat.
Das heißt, wenn Annalena Baerbock wirklich eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben möchte, dann hätte sie im Grunde dafür sorgen müssen, dass im Koalitionsvertrag, so ähnlich wie das jetzt bezüglich des Klimaschutzes steht, drin steht, alle Maßnahmen, die die Regierung ergreift, müssen eben an bestimmten Werten orientiert sein.
Könnte man sagen, nicht? Oder nochmal zugespitzt an der Durchsetzung oder Achtung von Menschenrechten und so weiter und so weiter. Man kann eine solche Politik machen. Die Frage ist nur, lässt man sich dann auf eine unendliche Eskalation ein? Man kann das ja im Augenblick ganz schön beobachten, wie der Westen geglaubt hat, er könne gegenüber dem ausgesprochen hemdsärmlichen und brutalen Lukaschenko eine bestimmte Politik der Verteidigung der Bürger und Menschenrechte durchsetzen, sozusagen als eine Form der Belehrung von oben, der sich zu fügen hat. Und das ist natürlich ziemlich in die Hose gegangen, denn sie haben nicht bedacht, dass der gegenhandeln kann und dass er sich den schwächsten Punkt der Europäischen Union aussucht, nämlich Migrationsfragen und die Verteilung von Migranten. Und das, was jetzt passiert, ist im Prinzip eine demonstrative Missachtung und Demolierung europäischer Werte an der polnisch-weißrussischen Grenze, nicht? Und das muss man alles überlegen. Was habe ich dann noch in der Hinterhand? Wie weit bin ich bereit zu gehen, wenn man sich auf eine solche Politik einlässt und sie betreibt? Und bislang scheint mir es nicht, dass die Europäer und die US-Amerikaner, solange sie dabei gewesen sind, seit Afghanistan sind sie ja nicht mehr dabei, da besonders erfolgreich gewesen sind. Im Gegenteil, entweder war es harmlose Symbolpolitik oder sie sind gescheitert.
Versuch der Frage für die letzten anderthalb Minuten, die uns noch zur Verfügung stehen. Ließe sich denn eine wertegeleitete Außenpolitik, wenn man sie denn zur obersten Priorität machte, auch durchsetzen?
Ja, das sehe ich nicht, denn wir haben inzwischen einen Wandel der Weltordnung, von einem Denken des Zusammenhangs bei dem Konfrontation in Kooperation auf der Grundlage von ökonomischer Verflechtung stattfinden sollte und einer Regelorientierung hin zu einem System der Einflussgebiete. Das machen die Chinesen mit der Seidenstraßenstrategie, die Russen auf ihre rabiate Art, die Amerikaner ebenfalls in etwas vornehmerer handelspolitischer Art. Und da gibt es keine Vorstellungen von gemeinsamen Werten und Normen. Das ist halt unter die Räder gekommen. Jeder hat seine eigenen Interessen.
Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Wandel durch klare Kante, die neue deutsche Außenpolitik, so hieß diesmal der Tag in hr2 Kultur, wie immer als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Natürlich werden wir weiter beobachten, ob die deutsche Außenpolitik irgendeinen Wandel herbeiführen wird und wenn ja, welchen. Wie oft sie dabei klare Kante zeigt und welchen Wandel sie selbst im Laufe der Zeit womöglich durchmachen wird und in welche Richtung. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.